Mehrere Jahre war sie ständig unterwegs, hat im Ausland gelebt und gearbeitet und sich dann ihre Homebase, wie sie es nennt, in Schweden ausgesucht und aufgebaut. Hanna Steingräber ist zu Gast in dieser Podcast-Folge und wir sprechen über ihre Zeit als Haussitterin, wie es war, jahrelang unterwegs zu sein und warum sie sich jetzt fest niedergelassen hat in Schweden. Wir sprechen übers Auswandern, aber auch darüber, wie es ist, neue Kontakte zu knüpfen, wenn man niemanden kennt. Dass ein ortsunabhängiges Business ihr das Leben, das sie gelebt hat und immer noch lebt, überhaupt erst ermöglicht und viele Themen mehr. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Entdecken von den vielen tollen und wertvollen Nuggets für dich in diesem Gespräch.
Kiste voll Herz, der Podcast von und mit Debbie Krähenbühl. Über Kreativität, Freude und Inspiration. Immer mit ganz viel Herz.
Hey, hey, ich bin Debbie und ich freue mich riesig, dass ich dich mit dieser Podcast-Folge inspirieren darf. Heute gibt's hier in der Kiste voll Herz ein Doppelpack aus Schweiz und Schweden. Ich spreche nämlich mit Hanna Steingräber und die lebt in Schweden. Hanna, schön hast du dir Zeit genommen, um mit mir zu sprechen und uns hier zu inspirieren.
Hallo liebe Debbie, ich freue mich voll hier zu sein. Bin sehr gespannt auf unseren Austausch.
Ja, ich freue mich auch sehr. Hanna, du bist ja die Gründerin und auch Inhaberin der Podcast-Agentur Podcastliebe. Und so eins deiner Herzensthemen ist ethisches Marketing, eben über und mit einem eigenen Podcast. Da kommen wir gerne noch kurz drauf zurück, so gegen, ich sag mal, Ende von unserer Zeit. Aber lass uns doch mal einsteigen, so ins Thema und die Frage, du bist als Deutsche in Schweden gelandet. Erinnerst du dich noch so an den Moment, als irgendwie in dir vielleicht die Entscheidung gereift ist, ich will raus aus Deutschland? Wie ist das gekommen?
Also raus aus Deutschland habe ich, glaube ich, schon seit der Kindheit. Wenn man ganz streng drauf guckt, weiß ich noch, kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe immer versucht, meine Eltern zu überzeugen, dass wir nach Südafrika ziehen. Einfach, konnte das damals auch richtig gut begründen. Ich hatte, glaube ich, 3 oder 4 Gründe. Also mein Vater war Pastor in der evangelischen Kirche. Und ich wusste irgendwie, ach, in Südafrika, da gibt's auch Kirchen und Missionar und so weiter und so fort. Und nach dem Motto, da kannst du doch weiterarbeiten. Die sprechen Englisch, das kannst du auch, das kriegen wir hin. Da gibt's wilde Tiere. Mein Vater mochte das immer ganz gern, wenn wir im Tierpark waren, die Tiere anzugucken. Ich weiß auch nicht, das war irgendwie so sein Ding. Und eine Sache noch, ich wusste, in Kapstadt hat es dieselbe Uhrzeit wie in Deutschland. Das heißt, wir können Oma und Opa anrufen zur selben Uhrzeit und erzählen, wie es uns geht. Also es war an alles gedacht und ich habe es meinem Vater, also ich hatte wirklich einen Plan und habe es meinem Vater erzählt und er sagte, ah, das ist viel zu warm da, da gehen wir nicht hin. So, ist dann auch nichts geworden, aber um die Frage zu beantworten, also ich habe das offenbar als Kind schon gewollt, irgendwie raus aus Deutschland, ins Ausland, was erleben, was anders ist mit anderen Sprachen und bin auch, ja, habe verschiedene Stationen einfach durchlaufen. Ich habe Hotelfach in Portugal gelernt, ich habe angestellt gearbeitet in Spanien eine Zeit lang und ich war dann eben seit Beginn meiner Selbstständigkeit als Haussitterin unterwegs und habe mir ja mein virtuelles Assistenzbusiness damals aufgebaut und bin gereist und unter anderem auch nach Schweden. Habe da dann auf Tiere aufgepasst, während die Besitzer im Urlaub waren und habe mein Business nebenbei aufgebaut und wie gesagt, das auch in anderen Ländern in Europa. Und irgendwie, ja, habe ich dann mit der Zeit gemerkt, dieses Reisen und Arbeiten ist ganz toll, aber ich war dann gesundheitlich ziemlich ausgelaugt eigentlich an einem Punkt und bin eigentlich knapp am Burnout entlang geschlittert und habe mich dann, habe auch zugenommen gehabt, also 10 Kilo zu viel, die mussten dann wieder runter und ich wusste auch, ich brauche irgendwie ein bisschen Ruhe im Leben und dafür brauche ich so einen Angelpunkt, wie so eine Homebase. Und es ging mir erstmal gegen Strich, um ehrlich zu sein, weil ich eigentlich flexibel sein will. Ich will reisen können, ich will die Welt sehen. Aber mein Körper hat mir signalisiert, Hanna, das ist zu viel, du musst gerade mal irgendwie einen Gang runterschalten und schau dich doch mal um. Das habe ich halt so, die innere Stimme hat halt irgendwie gemeint, hey Hanna, such dir mal eine Homebase. Du kannst dann immer noch reisen, aber lad mal deine Batterien wirklich gut wieder auf und nimm dich mal ein bisschen raus. Naja, und dann hatte ich ja schon viele Länder gesehen und habe einfach überlegt, was ist mir wichtig. Und das, was mir wichtig ist, ist ein Land zu haben, was nicht allzu weit weg ist von meiner Heimat noch in Deutschland. Land zu haben, was ja ganz gut weit entwickelt ist, modern ist und eben eine schöne Natur hat und eine Ruhe hat und wo ich perspektivisch mir auch ein Haus bauen kann, also sozusagen finanziell auch hinbekommen kann, egal wie gut oder schlecht das Unternehmen läuft. Und das ist ja eben in Nordschweden, wo ich jetzt bin, gut gegeben. Wäre zugegebenermaßen auch in Finnland gut gewesen. Aber da ist wieder die Natur ein bisschen anders und dann hat es mir doch in Schweden besser gefallen, so diese Kombi von Bergen und aber auch der Küste irgendwie haben zu können in einem Land. Und ehrlich gesagt, Finnland ist ja auch nicht so weit, also da kann man auch nochmal rüberfahren.
Ich wollte gerade sagen, du kannst ja immer noch wechseln oder so, aber jetzt für den Moment bist du in Schweden gelandet. Wie lange denn schon? Mhm.
Also ich bin 2023 im August wirklich hergekommen, nach diesen ganzen ersten Besuchen und Touchpoints und da dann auch mit der Absicht, mal zu gucken, ob ich nicht bleiben mag. Damals noch mit zwei Koffern, einem Rucksack und bin erstmal in Umeå gelandet hier im Norden. Ist so mit die größte Stadt noch, bevor da nichts mehr kommt so ungefähr. Und hab dann einfach auch gemerkt, ich will ein bisschen ins Ländlichere und da bin ich jetzt weiter ins Land reingezogen und habe hier erstmal meine Wohnung und mir geht's ganz gut eigentlich, ja.
Ich finde das so spannend, wirklich dieses weg von zu Hause, erstmal reisen, lass uns aufs Reisen nachher nochmal kurz eingehen und vielleicht jetzt zuerst bei diesem, ja, bei dieser, ich sag mal, neuen Heimat eigentlich bleiben. Hast du denn das Gefühl, dass du, als du angekommen bist, dieses Heimatgefühl gehabt hast oder war das irgendwie was anderes, wo du wie, ich nehme mal an, dass du das Gefühl hattest, hier will ich bleiben, dass das wahrscheinlich gar nicht mal nur eine rationale Entscheidung war.
Das ist absolute Bauchentscheidung. Also rational hätte ich so Dinge entschieden wie, geht sich das finanziell aus? Wie ist hier die Altersvorsorge, Vermögensaufbau, was ist möglich? Ne? Wie sicher ist es hier und so weiter? Haken, Haken, Haken dahinter. Klar, zahlt sich ein Haufen Steuern in Schweden. Das ist aber halt der Deal und da habe ich mich jetzt erstmal irgendwie drauf eingelassen. Soll ja theoretisch auch was bringen. So. Ich weiß nicht, ob ich automatisch das Gefühl hatte. Es gab mehrere Momente einfach. Ich habe ja dann einfach erstmal gelebt in Schweden. Und es war dann so, es war eigentlich ein unaufgeregtes Ding. Es war nicht so ein, hey, wie geil, wir sind hier irgendwie in einem Freizeitpark und es macht alles super Spaß. Sondern es war mehr so ein bisschen Gefühl von angekommen zu sein, wenn ich das überhaupt sagen kann, weil ich ja schon jemand bin, der auch sehr viel unterwegs ist. Auch ich bin so ein bisschen so gestrickt, ne, dass ich auch gerne entdecke. Und gleichzeitig hatte ich ja öfter das Gefühl, dass ich mich so erinnert sah, so an früher, als ich ein Kind war und wir waren viel draußen, wir haben viel draußen gespielt. Ich bin ja in Deutschland in einem kleinen Kuhkaff eigentlich aufgewachsen, aber gab es nicht viel und wir haben einfach jeden Tag eigentlich draußen gespielt. Und wenn ich hier rausgehe, irgendwie in die Natur, habe ich ganz oft so ein bisschen so Flashbacks, dass ich so denke, es fühlt sich irgendwie an wie früher und es fühlt sich gut und geborgen an, so. Und das ist es auch. Also ich kann dir hier, es ist nicht so shiny, sondern es ist mehr so ein, ja, es ist vielleicht so dieses Gefühl von Beständigkeit, von ja, sich geborgen fühlen. Und gleichzeitig, ich habe ein Unternehmen, also da passiert genug, ja. Mein Leben ist nicht langweilig dadurch. So, das ist mir auch wichtig.
Also du hast so ein bisschen diese zwei Pole eigentlich in dein Leben geholt. Einerseits von der Beständigkeit und von der Ruhe, von dem Geerdetsein vielleicht auch eben mit der Natur und aber auch vom Weltentdecken in dem Sinne, dass du ja auch online arbeitest und sehr flexibel bist mit dem, was du machst und da eben sehr viel Freiheit hast.
Ja, und das ist aber eben auch gewachsen jetzt, wo du das sagst. Du hast es gerade einfach in zwei Sätzen so gesagt, aber ich hatte nicht diese Vorstellung, dass ich das jetzt so brauche und mache. Es wird mir jetzt gerade klar, wo du es so sagst, sondern es ist so, das ist eigentlich jetzt so gewachsen. Und jetzt, wie du sagst, ergibt es total Sinn. Aber ich habe mich nicht hingestellt oder hingesetzt und das aufgeschrieben und jetzt mache ich das dann so. Aber das mag gut sein, dass das auch eine Form von Balance reinbringt, weil nach ein paar Jahren, wo es jetzt doch auch sehr bewegt war, mein Leben im wahrsten Sinne mit dem Rumreisen und so weiter, wird es jetzt etwas gesetzter. Ja? Und trotzdem finde ich es nicht langweilig, weil ich Gelegenheiten habe, mich digital auszutauschen. Ja? Kennst du ja auch, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Und das gibt mir dann schon den nötigen Schwung wieder rein, definitiv.
Würdest du denn sagen, dass es wie so ein neuer Lebensabschnitt ist in dem Sinne? Also häufig sagt man das ja, wenn Kinder kommen oder wenn man heiratet oder irgend so. Aber es kann natürlich dann eben auch sein, dass man eben vorher rumgereist ist und jetzt eher an einem Ort stationiert bleibt.
Also ich würde eher sagen, es ist so die logische Schlussfolgerung eigentlich gewesen. Ich sehe oft im Leben, dass es immer wieder wichtig ist, so zu so einem Zentrum zurückzukommen, so sich zu zentrieren, sei es innerlich oder sich auf das nochmal zu besinnen, worauf kommt es gerade wirklich nochmal an. Und ich war halt lange in diesem Bewegen und unterwegs sein. Und klar, jetzt brauche ich irgendwie so dieses andere, ich sag mal, Extrem. Und ich habe auch eine Zeit lang gar keinen Bock gehabt, zu reisen. Und ich hatte aus Deutschland, aus der Heimat, wirklich Leute, die gesagt haben, ach, magst nicht mal meine Großeltern, die auch älter werden, magst nicht mal zu Besuch kommen? Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock auf die Reise. Wenn ich mich dahin beamen kann, ja, aber das musst du dir mal vorstellen, Debbie, es hat mich zu sehr gestresst, mich hier oben in den Flieger zu setzen, nach Berlin zu fliegen, in Zug zu steigen und zu meiner Familie zu fahren. Da gehe ich morgens los hier und bin eigentlich abends bei denen. Und das war mir zu anstrengend. Da war ich. Jetzt bin ich ja kürzlich unterwegs gewesen, habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich mittlerweile im Inland wohne. Da muss man dann schon einen Tag eher los und dann in der Airbnb übernachten und irgendwie den nächsten Tag dann eben an Flughafen und so weiter. Und ich habe das gut hinbekommen. Ich hatte die Ressourcen wieder, aber ich war einfach da total ausgebrannt. Das ging eine Zeit nicht und dann wollte ich das nicht. Und da habe ich gemerkt, das kann nicht sein, dass ich meinen Großeltern, die jetzt Mitte 80 sind, sage, ich habe die Kapazitäten nicht, euch zu besuchen. Wie sich wahrscheinlich jeder denken kann, dass meine Großeltern mich jetzt hier besuchen, die sind Mitte 80, das machen die halt auch nicht mehr. Die sind einfach älter, ne? Und deswegen bin ich halt, es ist halt mein Job, sie zu besuchen. Da habe ich auch gedacht, es geht nicht. Und deswegen hatte ich so eine geraume Zeit auch hier in Schweden, wo ich dachte, ne, ich bin jetzt erstmal hier, ich brauche das jetzt nicht mit dem Reisen und das fängt jetzt eigentlich so langsam wieder an, dass ich da auch wieder mehr Bock drauf habe, wenn es gut geplant ist, wenn es ein übersichtlicher Zeitraum ist. Also nicht so dieses auf unbestimmte Zeit einfach mal Rucksack auf und los, sondern wenn ich weiß, auf was lasse ich mich ein. Ich werde gerade ein bisschen spießiger, glaube ich. Und genau, auf was lasse ich mich sozusagen ein? Und was habe ich hier auch vor und was mache ich und was mache ich aber halt auch nicht? Das hat auch viel so mit Grenzen setzen zu tun.
Finde ich aber voll spannend, wie du das auch erzählst, weil ja eben in dem Sinne, ich sag mal, dein Leben früher und so lange ist das ja noch gar nicht her, war ja eben geprägt davon, immer unterwegs zu sein und Abenteuer zu erleben, was Neues zu entdecken, nicht ganz zu wissen, was kommt als nächstes, wie sehen meine nächsten, ich weiß auch nicht, Monate aus. Und jetzt hat sich das ja so ein bisschen fast wie zuerst ins Gegenteil gekehrt und jetzt kommst du wieder so ein bisschen zurück. Also hast du denn das Gefühl, dass du vielleicht, ich weiß auch nicht, übertrieben hast oder dass es einfach wie eine Zeit war und die jetzt aber auch okay ist, wenn die vorbei ist?
Also ich akzeptiere das voll, dass es diese Zeit gab und das ist vollkommen okay, dass es die gab. Also es ist nämlich eine Erfahrung, weil ich es ja reflektiert habe. So, es ist für mich nicht, sage ich jetzt mal, ein Fehler oder dann die Entscheidung, diesen Fehler weiterzuleben, was ja schlimmer ist, als einen Fehler zu machen. Fehler machen ist ja super, aber dann sich im Fehler zu suhlen und das konsequent weiter so zu machen, wissentlich, dass das hier falsch ist, ist das Blödeste, was man machen kann. Wenn man überlegt, ich habe die ganze Zeit mein Unternehmen weiter aufgebaut. Das ist eigentlich krass. Wie habe ich das geschafft? Weiß ich auch nicht genau. Aber es ist ja einfach so der Wille, glaube ich, auch dahinter, da weiterzumachen und gleichzeitig auch für meine Gesundheit, aber auch für mein Unternehmen zu wissen, das ist ja was, soll für die Langfristigkeit ja gewährleistet sein. Und da muss ich auf mich als Ressource gucken. Ich bin eins der wichtigsten Assets auch für mein Unternehmen und für mein persönliches Leben sowieso. Ja, und das muss ich eben pflegen, das ist ganz wichtig. Und das habe ich natürlich schon ein bisschen ignoriert, aber ja, dadurch habe ich auch erst, denke ich mal, die Wichtigkeit erkannt. Und sicherlich ein bisschen zu viel gemacht und bin dankbar, dass ich das verhältnismäßig früh im Leben habe rausfinden dürfen. Also vor allem im Berufsleben, so lange bin ich ja noch gar nicht berufstätig. Und Das ist also, es ist schon ein Geschenk, um ehrlich zu sein. Obwohl die Zeit natürlich auch ein bisschen hart war, natürlich. Es geht einem nicht immer gut, ne? Wenn man die Energiereserven aufbraucht, ist heftig. Und ich denke, das kennen viele, die selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen und vielleicht auch überlegen, Mist, ist das zu viel? Kann das zu viel werden? Auf was muss ich da achten? Und ich glaube, es ergibt total Sinn, einfach so ein Check-in immer mit sich zu machen und zu gucken, okay, bin ich hier noch auf meiner Zielgeraden? Und habe ich die Energie? Und wenn ich sie nicht habe, kann ich mehr Pausen machen? Kann ich irgendwie mir Inseln schaffen, wie ich wieder in meine Energie reinkomme? Und das ist ein Prozess. Dann muss man halt irgendwie durch. So, und dann hat man was gelernt fürs Leben. Auf jeden Fall.
Absolut, absolut. Es gibt eben keine Fehler, sondern nur Chancen, aus denen man lernen kann schlussendlich. Was würdest du denn sagen, was konkret hat dich dabei unterstützt, eben wieder rauszukommen aus dieser schwierigen Zeit, wo du keine Energie mehr hattest? Also was hast du vielleicht ganz konkret auch getan und verändert, neben dem, dass du nicht mehr so viel rumgereist bist, sondern eben deine Homebase gefunden hast? Was hast du da gemacht?
Also es war eine Kombination von, klar, einmal zu schnallen, ich brauche irgendwie eine Homebase, was ich schon sagte. Und auch zu sagen, so, die gibt's jetzt einfach erstmal und dann kann ich ja gucken, wenn ich wieder reisen will, wo soll's hingehen und in welchem Ausmaß. Ein weiterer Punkt ist, ich hatte da irgendwie 10 Kilo zugenommen in der Zeit, ist überhaupt nicht gemerkt und irgendwann so doch gemerkt, fiel mir das einfach auf und dann habe ich da konsequent dran gearbeitet, das wieder abzunehmen. Ich starte jetzt jeden Morgen wirklich auch mit einem Workout in den Tag. Also mache erstmal diese Sache, weil egal was dann noch kommt, habe ich schon mal was für meine Gesundheit getan und versuche auch weitestgehend gut auf meine Ernährung zu achten. Das tut mir dann doch sehr, sehr gut. So, und ich denke, das war eine Grundvoraussetzung, um überhaupt erstmal wieder in so einem Gleichgewicht wirklich wörtlich zu sein. Um dann auch wieder die Ressourcen zu haben, an meinem Unternehmen gut weiterarbeiten zu können. Und ein wichtiger Punkt sind auch Pausen. Also ich glaube, gerade wenn man im Homeoffice arbeitet und sehr viel Freude hat am Unternehmerinnen-Dasein und das gerne macht, dann kann man sich doch sehr reinsteigern. Und das Business ist bei mir praktisch im Laptop oder im Handy. Ich klappe das Ding auf und zack, kann ich gleich schon wieder irgendwas machen. Das ist natürlich toll, weil ich keine Pendelzeiten habe, aber gleichzeitig ist das Business halt auch immer da und dann trotzdem zu gucken, was kann ich denn sonst im Leben noch machen, was mal nicht mit dem Business zu tun hat, wo ich irgendwie in die Natur gehe, wo ich Fahrrad fahre, wo ich jetzt auch vor Ort hier anfange, Gleichgesinnte zu treffen, unheimlich wichtiger Punkt, die mir ja mal so ein bisschen, ja, die mir helfen, so in dieses Gleichgewicht wieder reinzukommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ich meine, am Ende des Tages will ich ja mit meinem Unternehmen auch was für die Kundschaft tun, fürs Unternehmen, für das Team auch. Es soll ja allen gut gehen. Es soll ja für alle ein Mehrwert sein. Und das geht eben nur, wenn ich auch ja auf mich gucke. Und das war sozusagen ein kleiner Ausflug. Und dann ist man mit Full Force wieder da. Also das ist ja ganz schön.
Mhm. Aber du sprichst da auch ein wichtiges Thema an, mit eben Gleichgesinnten und Menschen rund um dich und so wertvoll und toll das Internet ja ist und es macht es uns ja möglich und es macht es auch einfach mit, egal wo jemand ist, mit vielen Menschen in Kontakt treten zu können. Gleichzeitig ist es aber was anderes, wirklich auch mit Menschen verbunden zu sein, die da sind, an dem Ort physisch auch, wo du jetzt bist. Wie war das für dich, eben jahrelang rumzureisen und das nicht zu haben und dann wieder anzukommen und da was Neues aufzubauen?
Also das ist wirklich ein zentrales Thema bei mir im Privatleben, sage ich jetzt mal, aber eigentlich auch wieder im Unternehmen, weil es irgendwie so ein fließender Übergang ist. Vielleicht kennst du das bei dir auch so, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, das ist nicht so scharf zu trennen. Deswegen ist für mich Gleichgesinnte sind auch irgendwie immer Leute, die ja Unternehmerinnen sind, Unternehmer sind und das online machen. Ich habe hier vor Ort, also ich wohne ja sehr, sehr, sehr abgelegen und habe jetzt vor einiger Zeit mir wirklich mal eine Liste gemacht und gesagt, Hanna, du musst es jetzt echt mal in die Hand nehmen und Leute gezielt treffen, die wirklich zu dir passen. Weil sonst, klar, kann ich irgendwelche Leute anquatschen hier im Ort oder mal mit meiner Friseurin sprechen. Die ist ja auch so selbstständig, aber die arbeitet halt im eigenen Betrieb und ist nicht online unterwegs. So. Und deswegen habe ich mir jetzt eine riesen Liste gemacht mit Dingen, die ich jetzt nach und nach angehe und war letztens bei so einem Auswanderertreff und da war jetzt zwar kein Unternehmer dabei, aber die kennen wiederum Leute und ich habe über einen Aushang, den jemand hier gemacht hatte, eine Deutsche kennengelernt, die als Coach unterwegs war, ist dann aber in der Zeit schon wieder zurückgegangen nach Deutschland. Passiert eben auch, ne? Also die Leute gehen zurück nach Deutschland. Wir haben uns trotzdem ausgetauscht. Sie hat mir andere Kontakte vermittelt. Nächste Woche treffe ich mich mit einer Unternehmerin, die so im Bereich Videodesign oder Videoerstellung unterwegs ist, hier in Schweden wohnt, auch ursprünglich aus Deutschland ist. Also so baut sich das, glaube ich, jetzt nach und nach auf. Also ich denke, es ist sinnvoll, das irgendwie selber in die Hand zu nehmen und sich genau zu überlegen, so, wer ist denn sozusagen meine Zielgruppe? Also wen will ich wirklich anziehen und wer passt aber eben halt auch nicht? Sind ja keine schlechten Menschen, aber wo passt es dann halt einfach nicht so ganz? Ja, mal gucken, was sich da noch tut. Also ich werde mir da jetzt nach und nach einfach ein Netzwerk aufbauen, weil man muss einfach dazu sagen, Nordschweden ist einfach nicht dicht besiedelt. Also man trifft hier lange nicht wirklich Leute und so dieses ganze Thema Online-Business. Ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt bei dir in der Schweiz ist, aber selbst auch wenn ich bei meiner Familie in Deutschland bin, da ist auch nicht jeder Zweite mit dem Online-Business unterwegs. Es machen einfach immer noch nicht so viele Leute, was mich immer noch ein bisschen wundert. Weil es ja gut möglich ist und so viel Freiheit und Möglichkeiten auch erlaubt. Nur wir tummeln uns halt auch online, ne? Es kann halt helfen, aber gleichzeitig so dieses sich vor Ort treffen ist auch wichtig. Wobei ich das Digitale nicht unterschätzen will. Also ich habe lieber auch noch mal ein paar digitale Kontakte, die wirklich wie Arsch auf einmal passen, als dass ich sage, nee, das muss jetzt hier alles vor Ort sein. Auch vor dem Hintergrund, dass ich sicherlich nicht ewig in dem Ort, wo ich jetzt bin, hier leben werde, weil ich ja noch mein Haus bauen möchte. Und ich glaube nicht, dass ich das hier nebenan bauen werde, sondern das wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen weiter weg sein. Und Leute sind ja ständig am Reisen und gerade in unserem Alter, glaube ich auch, findet man irgendwie noch so ein bisschen seinen Platz oder hat er noch nicht gefunden oder macht sich nochmal auf. Und das heißt, selbst wenn ich irgendwann so ein Netzwerk von Leuten vor Ort habe, wird das auch in gewisser Weise volatil sein. Da kommt mal einer dazu, dann geht wieder jemand. Nichtsdestotrotz sind Kontakte natürlich immens wichtig, die zu haben. Ja.
Also das heißt, ich höre so ein bisschen raus, du bist einerseits eben sehr flexibel unterwegs und schaust wirklich halt, was gibt es jetzt auch so mit dem Gedanken, das kann und wird sich wahrscheinlich auch wieder ändern, weil eben das Leben ist und Menschen sich verändern, Situationen sich verändern und gleichzeitig gehst du das Ganze auch mit einem strategischen Aspekt an, dass du sagst, okay, und ich merke jetzt, ich möchte Kontakte zu eben diesen Personen und dann gehst du da gezielt auf die Suche danach und ja, lässt dich nicht nur irgendwie darauf ein, was jetzt irgendwie, ich sag mal, zufällig rausgespielt wird, sondern wirklich bewusst und direkt, das brauche ich, also suche ich mir das.
Ja, ich denke, das entspricht meinem Naturell ganz gut, zu wissen, was ich will und was ich nicht will und dann ja auf eigene Faust mir das auch zu materialisieren, zu erarbeiten, nachzufragen, die Leute in Anführungszeichen zu nerven, aber kennst du nicht jemanden und so weiter? Und ja, ist auch nicht gesagt, wenn ich dann mal ein paar Leute habe, dass ich da vielleicht auch über online nochmal sage, hey, wir sind hier schon ein paar Leute, mag noch jemand dazukommen, dass man dann irgendwie sich auch mal gemeinsam austauschen kann, definitiv. Aber ich denke, das ist auch wieder so Stichwort Eigenverantwortung, ne? Also was soll ich warten, dass Leute auf mich zukommen? Es gibt vielleicht auch Leute, die sehr viel, ja, sehr denken, sehr davon überzeugt sind, ich habe diese Energie von Offenheit und dann werden schon Leute auf mich zukommen. Und ja, da glaube ich auch schon dran. Auf der anderen Seite macht es auch Sinn, ein bisschen strategisch zu überlegen, weil wenn ich mich hier an den See setze und mit dieser Energie von Offenheit, da bin morgens um 5 auf den Sonntag, da kommt halt keiner, ne? So, und deswegen halt mal zu einem Auswanderertreff zu gehen, im Ort hier, der deutlich größer ist als der, wo ich wohne, macht halt schon ein bisschen Sinn. Und da aber auch wieder zu wissen, okay, welche Art von Person möchte ich wirklich noch mal ein bisschen genauer kennenlernen und das einfach zu äußern so. Und die Menschen wollen sich immer gegenseitig helfen. So geht's mir auch, wenn mir jemand erzählt, ich suche jemanden, der sich mit dem und dem Thema auskennt oder da und da lebt oder das und das macht und das würde ich gerne lernen, das würde ich gerne weitergeben. Kennst du jemanden? Ja klar, wenn ich da jemanden kenne, dann verbinde ich doch die Leute so. Wir wollen uns ja alle irgendwie gegenseitig helfen. Und du glaubst gar nicht, Debbie, wie krass gerade hier in Nordschweden ich das merke, dass sich Menschen und auch vor allem Frauen, die hierher gekommen sind, auch einsam fühlen, wenn sie diese Kontakte nicht haben. Und das kenne ich halt auch. Na, weil du kommst an und denkst, alles toll, oh, die Natur und die Ruhe und so schön und spannend. Und dann merkst du, Mist, ich kenne hier niemanden vor Ort. Und jetzt einfach Nachbarn anquatschen, kann man halt machen. Smalltalk im Supermarkt halten, kann man auch. Aber das ist nicht dieses Gespräch mit Tiefgang und nicht dieser Austausch unter wirklich gleichgesinnten Menschen. Und das fehlt dann eben auch. Und deswegen, ja, glaube ich, ist es ja nicht nur für mich wichtig, es ist für andere auch wichtig. Und es war gut zu wissen. Ich habe kürzlich einfach diese Erfahrung gemacht, dass es mehr Leuten so geht, ne?
Glaube ich sofort. Und das eben ja. Sich mal bewusst werden und dann auch. Und darum bin ich da nochmal reingegangen, weil ich das so schön finde, dass du dann eben sagst, okay, und es geht mir so, aber ich muss mich nicht so fühlen, sondern ich kann eben aktiv etwas machen, damit ich mich dann nicht mehr so fühle oder vielleicht nicht mehr gleich häufig so alleine fühle, sondern eben vermehrt Kontakte habe. Und die kann ich suchen. Da kann ich eben etwas tun und etwas machen, damit ich mich nicht mehr so fühle, wie ich mich nicht mehr fühlen möchte.
Ja, und gleichzeitig eben mit meiner Energie haushalten, weil ich bin auch nicht jemand, der auf allen Hochzeiten irgendwie rumspringt, weil ich das auch nicht kann. Also ich brauche sehr viel Energie für mein Unternehmen, für meinen Tagesablauf, meinen Sport, meine Ernährung, was ich so mache, meine Freizeitbeschäftigung. Und das ist jetzt was on top noch irgendwie reinkommt. Und ich will dafür ja auch die volle Energie haben, wenn ich mich mit jemandem austausche, so wie wir jetzt hier auch sitzen. Da will ich ja nicht nebenbei abgelenkt hier hocken und noch 10 Sachen auf einmal machen, sondern will ich präsent im Moment sein. Und das brauche Energie und die nutze ich gerne. Und dann brauche ich auch wieder Momente, wo ich die Energie wieder aufladen kann. Also das ist bei mir auch groß ein Thema. Da hatte ich auch lange dann irgendwie Schiss zu sagen, ach nee, jetzt unter Leute gehen, stresst mich eigentlich so. Ich will das gar nicht. Und dann wiederum, ja, ich brauche es aber. Und dieser Konflikt, der war jetzt echt lange, echt ziemlich nervig, sage ich mal. Weil es gebraucht hat einfach. Und ich denke, dadurch, dass ich die Homebase habe mittlerweile, auch wenn es noch nicht das Haus ist, aber ich weiß irgendwie so Schweden hier im Norden, das fühlt sich irgendwie gut an, komme ich so ein bisschen runter und habe meine Batterien schon wieder ein bisschen mehr aufgeladen, sodass ich die Energie habe, wirklich auch mit anderen Menschen jetzt in Kontakt zu treten. Und da natürlich auch ein bisschen, ja, Interviews zu führen, um erstmal rauszufinden, wo passt's denn, ne? Und wo passt's halt nicht. Manchmal, ja, braucht es das natürlich auch ein bisschen, dass man erstmal sich ein bisschen durchfindet, ne?
Ja, klar. Und das ist ja das Schöne, dass es auch nicht in Stein gemeißelt sein muss und immer genau gleich sein muss, sondern dass sich das ja auch verändern kann, je nach Situation. Und wenn wir da vielleicht, weil das nimmt mich nämlich wirklich Wunder, wie das so war, ich sag mal früher, warst du ja eben längere Zeit auch als Haussitterin unterwegs. Magst du uns da mal mitnehmen, wie sah da dein Leben aus?
Ah, wie sah mein Leben aus? Also ich habe House-Sitting gemacht, aber auch Pet-Sitting. Ja, also es ist ja so dieses System von, hey, du kannst hier du bekommst freie Unterkunft, also mietfrei wohnst du praktisch und im Gegenzug dazu passt du auf unser Haus auf, du holst die Post rein, du gießt die Blumen, du fütterst die Katze und gehst mit dem Hund raus, ja, und je nachdem, was die Leute dann haben, irgendwie ein Pool, ein Auto, sonst was, kannst du halt benutzen und da gibt es Plattformen im Internet, über die man eben dann diese Haussitz findet und das habe ich dann einfach mal ausprobiert und gemacht und der erste Haus- und Pet-Sit, der war dann auch in Spanien damals, 100 Meter vom Meer entfernt, in einem wunderschönen Haus. Und ich hatte gleich 3 Hunde und ich glaube, da waren irgendwie 15 Katzen oder so, die natürlich alle da wohnten, aber manche auch nur draußen. Und naja, aber trotzdem mussten sie gefüttert werden und man musste eben auf sie schauen. Und die ein oder anderen Tiere hatten auch gesundheitliche Herausforderungen, wo ich dann immer schön zum Tierarzt fahren durfte. Und das war einfach eine coole Erfahrung. Sind wir am Strand spazieren gegangen und ich hatte mein Fahrrad dabei und habe auch Fahrradtouren gemacht. Und ja, das hat richtig gut getan, diese Erfahrung zu machen und gleichzeitig eben auch das Business aufbauen zu können, weil ich ja sozusagen auch total selbstbestimmt da habe arbeiten können. Also ich hatte rund um die Uhr Internet und konnte eigentlich immer weiterhin werkeln und das Ganze dann bis Podcast-Liebe hin sozusagen aufbauen.
Wie bist du denn auf diese Idee gekommen, als Haussitterin eben unterwegs zu sein?
Das ist eine gute Frage. Also ich wusste, dass ich Arbeiten und Reisen verbinden will. Und es war ja zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Das heißt, ich hatte auch noch nicht die riesigsten finanziellen Ressourcen. Das heißt, jetzt irgendwie von einer Airbnb in die andere tingeln, das wäre natürlich teurer gewesen. Also ich brauchte irgendwie so eine Möglichkeit, mir vielleicht die Miete zu sparen oder was auch immer. Und ich glaube, ich habe es wahrscheinlich einfach gegoogelt. Ich weiß es nicht genau. Also es hat mir jetzt, glaube ich, niemand direkt empfohlen. Aber vielleicht habe ich es bei anderen auch gesehen oder mal gehört und habe dann eben so eine Plattform gefunden und mir ein Profil erstellt und einfach gesagt, hier bin ich, habe mich beworben und dann ja auch verschiedene Referenzen gesammelt. Und so war es dann auch einfacher, neue Haussitz einfach sich zu generieren. Und in manche bin ich wieder zurückgegangen auch, weil sie mich dann nochmal brauchten. Und das war dann auch in Norwegen der Fall, in Finnland, in Schweden vor allem. Ich hatte auch in der Toskana einen richtig schönen Haussitz. Da waren keine Tiere, aber es war ein wunderschönes Haus und es musste immer geheizt sein und es gab so einen Raum, wo die Fenster dann immer beschlagen sind. Das durfte ich dann wegwischen. Also so kleine Sachen einfach nur. Und trotzdem war es natürlich für mich eine sehr schöne Zeit, da zu wohnen. In England war ich auch, stimmt. Mensch, das ist wirklich schon lange her. Hast du eigentlich recht?
Wie lange hast du das gemacht, dass du so unterwegs warst?
Also ich meine, ich habe 2018 angefangen. Und dann, ja, bis hin zur Pandemie, also extrem lang war das nicht, ich muss bis 2020, nicht, aber auch in 2020, glaube ich sogar, weil die nordischen Länder waren da nicht so strikt, das ging dann schon noch hier und da. Also vielleicht so 2-3 Jahre ungefähr.
Ja, aber das ist ja doch auch eine, also ich finde das jetzt nicht nur kurz, ehrlich gesagt, 2-3 Jahre einfach ständig eben unterwegs zu sein und sich immer wieder auf was Neues einlassen zu dürfen, beziehungsweise halt auch so ein bisschen zu müssen. Was war denn das? Du merkst, ich habe mich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt, aber waren das mehr so kurze, 2-wöchige Aufenthalte, wenn die Leute im Urlaub waren, oder waren das auch mehr so längere Momente, wo du dann an einem Ort warst?
Also der erste House-Sit war, glaube ich, 6 Wochen lang. Das war einer der längeren. Ich bin aber teilweise auch mal 10 Tage, 14 Tage da gewesen, teilweise auch mal nur so 3, 4, 5 Tage. Also du erinnerst mich gerade dran, dass ich echt auch viel gereist bin. Also von daher hat es mich wahrscheinlich nach hinten raus doch ganz schön Geld gekostet, die ganzen Reisekosten irgendwie auch zu haben. Und hat auch dazu geführt, dass ich irgendwie irgendwann gar nicht mehr wusste, wo ich eigentlich zu Hause bin, aus dem Rucksack zu leben. Das ist halt ein Abenteuer, aber es ist schon echt ein langer Zeitraum, wo du dann gewisse Vorzüge von einer Homebase, von einem festen Zuhause halt einfach nicht hast. Ne? Nichtsdestotrotz möchte ich das überhaupt nicht missen. Und es ist gut möglich, dass ich das im Winter mal wieder mache für 1-2 Monate, wenn ich mal hier aus dem dunklen Winter raus will. Dann mache ich das vielleicht. Aber es kommt ganz drauf an. Also es gibt auch Besitzer, die irgendwie vielleicht generell im Winter 3 Monate weg sind oder was. Und kann man auch für 3 Monate was finden. Manche suchen es nur fürs Wochenende, weil die zu einer Hochzeit fahren. Andere machen so ihren Jahresurlaub von 2 bis 3 Wochen irgendwo und brauchen dann jemanden, der auf die Tiere aufpasst. Als ich in Norwegen gewohnt habe, habe ich in Bergen gelebt und da gab es dann auch eine Möglichkeit, ein Pet-Sit zu machen. Und dann hatte ich auch mal eine Zeit lang so ein schönes großes Haus am Fjord mit 2 Katzen. Das war auch nicht schlecht. Das habe ich, glaube ich, 2-mal gemacht in der Zeit. Obwohl ich die Stadt halt kannte. Aber dann war ich mal an einem anderen Ort. Genau. Nur gleichzeitig baut man eben keine Kontakte vor Ort so richtig auf. Also vielleicht mit den Nachbarn, aber die Besitzer sind halt nicht da. Nur in 2 Fällen habe ich halt, oder 2-3 Fällen habe ich eigentlich ganz schöne Kontakte auch bis heute noch so aufgebaut. Und ja, das ist letztlich, wie es ist. Aber eigentlich gibt man sich so ein bisschen die Klinke in die Hand und dann hast du da 3 Hunde und 15 Katzen.
Ja, also es erstaunt mich nicht eben, dass du dann irgendwann einfach dieses Gefühl hattest, so hey, ich möchte einfach mal ankommen und sein und eben diese, nennen wir es diese Homebase, dieses Gefühl von, ich bin da und muss auch nicht in wenigen Tagen schon wieder weiter und mich wieder komplett auf was Neues einstellen. Finde ich, ist sehr, sehr gut nachvollziehbar, auch wenn das ja nicht heißt, dass es eben schlecht ist oder so, sondern es ist was anderes, aber irgendwann braucht es halt vielleicht eben diesen Ausgleich.
Mhm. Ja, absolut. Ich meine, ich habe ja vorher auch schon im Ausland gelebt. Wenn ich jetzt überlege, wir haben gerade ausgerechnet 2-3 Jahre waren das und ich war damals auch 2,5 Jahre in Portugal und habe halt Hotelfach gelernt auf Madeira in einem 5-Sterne-Hotel. Und da war ich sozusagen vor Ort, bin aber dann auch immer an die Algarve gereist, um da zur Schule zu gehen. Das ist praktisch wie Berufsschule und dann gehst du halt in den Betrieb und arbeitest dann da in allen Abteilungen weiter. Und da hatte ich sozusagen ein bisschen gesetzteres Leben, sage ich mal. Also, und dennoch war das für mich auch so eine Zeit, wo ich ja erstmal raus war aus meiner vorigen Umgebung. Fand das aber alles immer ganz spannend. Wobei ich, glaube ich, da damals auch ganz gut angekommen war, weil das einfach ein Ort war und nicht so viele verschiedene Länder und immer neue Unterkünfte. Also es war schon ein bisschen anders.
Ich habe so das Gefühl, je nach Situation, wo man eben ist und was man gerade braucht. Vielleicht magst du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mal so mitgeben, was ist aus deiner Sicht das Wichtigste, was sich jemand überlegen sollte, der oder die eben das Gefühl hat, hey, ich möchte unterwegs sein, ich möchte mal im Ausland leben, ich möchte unterwegs sein, ich möchte das auch mal ausprobieren. Was ist so das Wichtigste, was man dabei beachten sollte?
Also ich glaube, auf der einen Seite ist es wichtig, einfach mal irgendwo anzufangen. Denn es gibt sicherlich viele Länder, die Optionen sind. Es gibt viele Lebensstile, die Optionen sind. Und dann aber einfach mal etwas zu machen und es auszuprobieren. So, weil auch wenn ich jetzt hier von House-Sitting erzähle und das klingt vielleicht alles total toll, dann probiert's mal jemand aus und merkt so nach einem House-Sitten, nein, danke, das war's. Das ist ja auch gut, ist auch eine Erkenntnis. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach mal was auszuprobieren, weil wenn ich überlege, wie viel Auslandserfahrung ich habe in Spanien angestellt gearbeitet, wie gesagt, die Hotelfachausbildung in Portugal, dann bin ich als House-Sitterin und Pet-Sitterin viel rumgereist und war gleichzeitig virtuelle Assistentin, habe mein Business aufgebaut. Also das ist halt, sind auch viele Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich denke, einfach ausprobieren ist total wichtig und dann immer mal evaluieren, möchte ich das so weitermachen? Tut mir das gut oder möchte ich das irgendwie anders gestalten? Und wenn ja, wie? Was probiere ich als nächstes aus? Und sich einfach aufs Abenteuer einlassen, weil die Erfahrungen, die kommen halt wirklich im Machen. Mhm. Und denke ich auch wirklich, es nicht zu lange aufzuschieben. Also manche planen vielleicht auch zu lange ihre Weltreise. Und wenn es dann nachher nicht stattfindet, ist es auch ein bisschen schade.
Ne? Absolut, absolut. Ja, einfach diesen Mut haben, den ersten Schritt zu gehen und das nächste, der nächste Schritt wird sich zeigen. Inwieweit beeinflusst denn diese ganze, ich fasse es jetzt mal zusammen unter Erfahrung oder Auslandserfahrung, in welcher Form eben auch immer, das, was du jetzt heute machst?
Also wenn ich überlege, diese ganzen Auslandserfahrungen, was die gemeinsam haben, ist, dass ich sehr viel Eigenverantwortung habe übernehmen müssen. Ich habe das ja ohne meine Eltern gemacht, komplett alleine, also auch nicht mit einem Partner an der Seite oder mit einer Freundin, hatte nicht meinen eigenen Hund dabei. So, und deswegen so Eigenverantwortung zu haben, ins Ausland zu gehen, zu sagen, okay, ich bin neugierig, ich lasse mich auf Dinge ein, ich lerne was, ich versuche die Sprachen zu lernen. Und ich denke, das ist im Unternehmertum auch sehr wichtig. Entschuldigung. Dass man einfach schaut, okay, ich übernehme wirklich vollste Verantwortung für das, was ich hier mache. Und Das ist einmal so dieses, klar, Verantwortung übernehmen, klar, es ist auch meins, aber wiederum auch, man kommt dann in so eine Energie von, es ist wirklich mein eigenes und ich baue mir so mein eigenes Business nach meiner Fasson, wie ich das gerne möchte. Ich beachte natürlich die Steuern, die Gesetze und das alles, ne, was so existiert. Aber ansonsten mit einem ortsunabhängigen Unternehmen ist der Gestaltungsraum wirklich, ja, er ist extrem groß. Also was ich machen möchte, mit welcher Kundschaft ich zusammenarbeiten möchte, möchte ich Leute in mein Team holen, was sind das für Leute, wie ist mein Unternehmen strukturiert, die ganzen Prozesse und so weiter. Das ist ja alles sehr, ich sag mal, sehr flexibel. Und ich habe kürzlich noch eine Sache entdeckt, die ich wirklich noch aus der Zeit vom Hotelfach damals habe, die ich mittlerweile integriert habe in mein Unternehmen. Wo man ja erstmal sagen würde, okay, Hotelfach und eine Podcast-Agentur, wo ist da irgendwie die Verknüpfung? Aber damals, es war ein Fünf-Sterne-Hotel, in dem ich gelernt habe und da gab es so Standards, die das Hotel hat einhalten müssen. Die gehören zu Leading Hotels of the World. Und da gibt es gewisse Regelungen, dass, ich weiß nicht, das Klopapier so und so gefaltet sein muss. Und die Vorhänge müssen so und so weit auf oder zu sein, je nachdem, zu welcher Uhrzeit der Gast anreisen wird. Und diese Sachen sind einfach wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, weil es natürlich Hoteltester gibt und wenn die kommen und sehen, das wird hier alles nicht so eingehalten vom Standard her, dann verliert das Hotel im blödesten Falle diese Auszeichnung. Und ich habe damals im Bereich Housekeeping gearbeitet mit den Hausdamen und habe dann diese Standards auf einen Zettel geschrieben, also immer schön ausgedruckt und die morgens wirklich beim Meeting hochgehalten und gesagt, so, wir erinnern uns gerade nochmal an die Standards und hatten halt drei rausgepickt und sind die nochmal durchgegangen. Was bedeutet das? Worauf achten wir nochmal? Und dann sind die Zimmermädchen alle ausgeschwirrt auf ihre Zimmer und es gab wirklich ein Gefühl von, cool, wir halten hier gemeinsam den Standard. Und genau das in der Art, so oder so ähnlich, habe ich mittlerweile in mein Unternehmen auch mit integriert, dass wir halt auch einfach drei wichtige Standards haben. Das ist einmal gleichbleibend hohe Qualität, die wir abliefern bei der Kundschaft. Wir sorgen dafür, dass die Kundschaft eine gute Reichweite hat. Ja, also indem wir auch dafür sorgen, dass wir wirklich ein Partner sind, der dafür sorgt, dass die Folgen nicht ausfallen, ne, sondern dass man wirklich dranbleibt, egal ob die Produzentin mal im Urlaub ist. Wir haben ja im Team immer eine Vertretung. Und dann sind wir sehr zuverlässig. Also das sind auch Sachen, die uns einfach wiederum gespiegelt wurden von der Kundschaft. Dieses Zuverlässige, dass wir wirklich im Rücken da sind für Fragen, wenn mal was nicht so ganz läuft, dass wir auch dafür garantieren können, dass ein Podcast langfristig gut laufen kann. Und mir gibt das so in gewisser Weise so eine Art Sicherheit. Also wir haben gerade über die Homebase gesprochen und das gibt mir auch so eine Geborgenheit, so eine Sicherheit. Und diese Standards ist wie so eine Orientierung eigentlich, so wie so ein Nordstern, dass man immer weiß, okay, das ist uns wichtig und darauf kommt es am Ende an. Da muss man nicht hier und da und dort langfahren, wie ich das vielleicht als Haussitterin gemacht habe, sondern ich weiß einfach ganz genau, diese Sachen sind wichtig und bei allem, was ich mache, wenn ich ein neues Produkt entwickle, ein neues Angebot schaffe, dann achte ich halt darauf, dass diese Standards halt darin auch repräsentiert sind. Und dann ist das eine schöne, runde Sache. Weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut. Und ich finde es auch schön, wie sich's eben, egal welchen Bereich wir jetzt in dem Sinne beleuchtet haben oder du drüber gesprochen hast, es zieht sich einfach durch und das finde ich schön, dass es eben einzelne Episoden gibt, die eben einmal ist es ein Rumreisen, einmal ist es ein Standard von einem Hotel hochhalten, einmal ist es Podcast-Standard hochhalten. Also egal welchen Bereich man beleuchtet, das ist schlussendlich eben diese Einheit, die es gibt. Das finde ich sehr schön. Und ich würde gerne zum Abschluss trotzdem aber noch kurz von dir wissen, was du genau denn eben, ich habe es am Anfang schon angesprochen, unter dem Begriff ethischem Marketing verstehst. Warum ist dir das so wichtig?
Also so gute Frage, Debbie, weil ich glaube, ethisches Marketing wird von vielen Unternehmen ein bisschen anders definiert. Also jeder hat da so ein bisschen ein anderes Augenmerk drauf, einen anderen Fokus. Und für mich bei Podcast Liebe ist es so, dass Podcasts generell ein super Medium sind, um ethisch zu vermarkten, ethisch zu verkaufen. Und ich sehe das so, weil wenn wir jetzt einen Podcast nehmen, wir reden ja auch gerade hier in einem Podcast, dann kommt es unheimlich stark darauf an, authentisch zu sprechen, die eigene Persönlichkeit wirklich zu zeigen, nicht ein Blatt vor den Mund zu nehmen und auch transparent zu sein, ja, also mal auf Hintergründe einzugehen, mit Tiefgang auf Themen einzugehen. Und ich sage mal, da braucht's wirklich schon extrem gute Schauspielkenntnisse, um das über eine halbe Stunde lang durchzuhalten, was vorzugeben, was halt so nicht in echt so ist, ja. Und deswegen finde ich, ein Podcast ist ein unheimlich schönes ethisches Marketing-Tool, was Unternehmen extrem gut nutzen können, um sich authentisch zu zeigen bei ihrer Hörerschaft, bei ihrer Zielgruppe, bei potenzieller Kundschaft und sich dadurch auch abzuheben von Mitbewerbern, weil man nämlich wirklich den Menschen greifen kann, der, ja, oder die Menschen greifen kann, die in diesem Unternehmen arbeiten und mit denen man gerne zu tun haben möchte, weil man einfach gefühlt wie auf einer Augenhöhe ist. Und daher, ja, ist es, denke ich, einfach cool, im Bereich vom ethischen Marketing da einen Podcast zu verwenden. Dass man damit jetzt noch einen tollen gesellschaftlichen Impact machen kann, das ist, denke ich, auch alles cool und wichtig. Aber nichtsdestotrotz, ja, sehe ich da einen Podcast als sehr hochwertig an, was so das ganze Thema Authentizität angeht, die ja sehr zentral ist, wenn man in einem Podcast spricht, weil wir hier ja keine perfekte Tagesschau abziehen oder so. Ja, das ist ja überhaupt nicht das Ansinnen, sage ich mal.
Absolut. Ja, danke dafür. Ich glaube, wir könnten noch ziemlich lange weitersprechen zusammen. Es gäbe noch viel zu erfahren. Ich mache hier aber mal diese Folge auch zu, beziehungsweise wir beenden sie. Und ich überlasse dir gerne das letzte Wort, wirklich so mit, was ist für dich vielleicht dieser eine Punkt, den du den Hörer und Hörerinnen noch mitgeben möchtest, wie sie eben auch vielleicht selber rausfinden können in ihrem Leben, wie sie diese Homebase finden können, und die kann ja ein Ort sein, wie jetzt bei dir, die kann aber eben auch, die kann alles Mögliche sein. Also lass uns vielleicht da mit dem abschließen, diese Folge.
Ja, das ist super, dass du nochmal sagst, eine Homebase muss nicht ein Ort sein. Das ist wie so ein Anker eigentlich irgendwie, ne? Wo ich immer im Leben gucken kann, okay, da kann ich irgendwie dran festhalten, hier habe ich Geborgenheit, egal was da draußen gerade irgendwie passiert. Und es passiert ja sehr viel. Also was mir hilft, ist wirklich auf eine innere Stimme zu hören. Also ich glaube, viele kennen das, dass wir eigentlich intuitiv so eine Bauchstimme irgendwie haben, da oft wissen, okay, ja, das, was ich jetzt hier gerade vorhab, das fühlt sich echt gut an, das würde ich gern machen, bin ich neugierig drauf. Und bei anderen Dingen, da merkt man gleich, okay, macht komplett zu, sagt mir, soll ich nicht machen. Ne? Man weiß es vom Kopf her nicht genau, man weiß auch nicht, was hat das für eine Konsequenz, wenn mir jetzt eine Möglichkeit entgeht oder wenn ich doch was Falsches mache. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, einfach so ein Check-in zu machen, zu versuchen, mal auf dieser inneren Stimme ein bisschen Gehör zu geben. Also sich Momente der Ruhe zu schaffen, in die Natur zu gehen. Mir hilft es auch unheimlich, einfach meinen Sport zu machen. Ich mache morgens halt mein Krafttraining zum Beispiel. Da komme ich in den Körper und ich weiß nicht, da spüre ich auch mehr so meine Lebenskraft noch mal mehr, als wenn ich stundenlang vorm Laptop hocke und mal in meinem Unternehmen baue, was auch total wichtig ist, aber es braucht auch diesen Ausgleich. Also die innere Stimme, die mal ein bisschen mehr anzuhören, das ist, glaube ich, super sinnvoll. Das geht auch sehr gut, wenn man sich mal was Gutes tut. Ich weiß nicht, vielleicht eine Massage oder einfach, bei mir geht es auch gut, wenn ich aufräume. Also so stupide Sachen abwaschen, solche Geschichten, da kommt es dann auch manchmal hoch. Und andere finden das in der Meditation. Also darauf auch einfach zu hören, ist, glaube ich, super sinnvoll, weil es dann am Ende auch stimmig zur eigenen Person ist. Ja, egal, was andere irgendwie sagen oder was für andere gut funktioniert. Ja, nur weil es für mich funktioniert, muss es ja für jemand anders nicht funktionieren. Das ist immer schon individuell.
Auf alle Fälle. Ja, finde ich ein schönes Schlusswort. Mehr auf die eigene Intuition und diese eigene innere Stimme einfach zu hören. Hanna, vielen Dank dafür. Danke auch für all die vielen tollen Nuggets, die wir sonst von dir gehört und entdeckt haben jetzt in diesen letzten Minuten. Alle Infos zu dir sind in den Shownotes natürlich verlinkt. Also wenn ihr Hanna folgen mögt, mehr über sie erfahren mögt, dann klickt einfach in die Shownotes und da findet ihr alles, was es zu wissen gibt. Hanna, danke, warst du zu Gast in der Kiste voll Herz.
Danke, Debbie. Hat mich sehr gefreut und ich wünsche allen, dass sie gut ihren Weg gehen und auf ihre Stimme hören und ganz viele spannende Entdeckungen machen können.